Hier ist der astrologische Podcast, Astropod.
Das ist die Folge 158 vom Astropod.
Wow, 158, Halleluja.
Wahnsinn.
Gratulation.
Das ist viel, oder?
Ja, das ist viel.
Und fast jede Woche.
Fast jede Woche?
Ja, zwischendurch mal Pausen.
So gut wie jede Woche, oder?
So gut wie jede Woche, aber nächste Woche fällt es einmal aus.
Mhm. Aus guten Gründen bestimmt.
Aus post-osterhaften, osterialen Gründen.
Osterialen Gründen.
Genau. Kirsten Hanser ist wieder dabei.
Schön, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, kurz bevor du abfliegst.
Abfahre, genau.
Abfährst.
Ich fahre mit dem Auto auf die Insel. Mhm. Ja. Und natürlich nicht auf die Insel. Ich habe ja kein Fahrzeug, was übers Meer schwimmt. Aber bis Athen fahre ich, genau.
Das ist eine amtliche Strecke.
Ja, 2400 Kilometer.
So haben wir das früher immer gemacht, teilweise sogar getrennt. Mhm. Wir wollen uns besonders den zweiten Widder-Neumond anschauen, aber vorher vielleicht nochmal auf zwei Leserbriefe.
Mhm.
Einverstanden?
Sehr gerne.
Soll ich die vorlesen?
Ja.
Ich bin ein miserabler Vorleser. Hallo, ihr Lieben. Die meisten Astrologen schwärmen von der neuen Zeit, die weltweite Vernetzung überwiegend positiv gesehen. All die tollen Infos, die noch auf uns warten, alles wird spiritueller und besser und so weiter. Alexander ist einer der sehr wenigen, die sagen, dass jede Medaille zwei Seiten hat und Neptun in den Fischen auch für viele Täuschungen stehen kann. Ich persönlich glaube, dass es eine der großen Täuschungen sein könnte, dass auch die Astrologie nicht so vorhersehbar ist, wie viele sich das wünschen. Uns entgleitet momentan so viel, ständig hören und lesen wir vom Krisenmodus. Wir wollen uns aber weiter sicher fühlen. Die sogenannte vorhersehbare Realität mit all den Statistiken und Prognosen und Interviews von Fachleuten signalisiert uns, jetzt haben wir es im Griff. Jetzt boomt das Interesse an der Astrologie. Und wer möchte nicht vorausschauen, was morgen passieren könnte? Damit ich mich heute schon darauf einstellen kann. Aber das Bedürfnis fängt schon längst an, uns neu zu verleiten. Leider. Wie seht ihr das, ganz ehrlich? Darüber würde ich gerne im Astropod etwas mehr erfahren, sagt Ingrid und verabschiedet sich mit lieben Grüßen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vielen Dank erstmal für die Frage. Sehr umfangreiche Frage, finde ich.
Also
da war ja vieles mit drin. Die Frage als solches ist in erster Linie, wie vorhersehbar ist die Astrologie? Also die Astrologie als solches ist ja nicht vorhersehbar. Also ich würde sagen, inwieweit können wir in der Deutung wirklich zuverlässige Prognosen machen, oder?
Ja.
Wenn ich es mal umformuliere.
Absolut.
Mhm.
Ist ja eine Deutungskunst, ist ja keine Wissenschaft.
Mhm.
Also gibt es keine faktische Gewissheit. Es gibt eine Deutung, ein Gleichnis über Bedeutungszusammenhänge zum Beispiel.
Ja, zum Glück. Und es ist ja immer Fluch und Segen. Ich habe das so oft auch gesagt, Fluch und Segen, weil auch wie wir eine Vorhersage machen oder eine Prognose machen, liegt ja im Auge der Betrachterin und des Betrachters. Also wenn wir uns selbst in einem Zustand befinden, in dem wir nicht mehr eine weite Sicht haben und das nicht groß spannen können, sondern selber zum Beispiel im Angstmodus laufen, können wir ja auch Dinge deuten und prognostizieren, die dann niemandem mehr zuträglich sind, weil wir nicht das sowohl als auch mit einbauen. Und ich finde, auch bei einer Prognose brauche ich immer diese Spannbreite, wie von so einem Vogel, dass es den auch meinen Klienten gesagt wird, so, das ist die Prognose, das ist das Zeitfenster, das astrologische Zeitfenster, was jetzt offen ist. Und das sind die Möglichkeiten, die du haben könntest. Und dann wählt derjenige und diejenige ja selber. Aber dieses deterministische, jetzt kommt das und das, dann passiert das und das, das ist ja nicht die astrologische Arbeit.
Für mich nicht. Das ist nicht die astrologische Arbeit. Aber natürlich muss man unterscheiden zwischen der Astrologie und den Astrologen. Astrologie ist eine Disziplin, die von den Astrologen lebt und nicht aus sich selbst heraus, so wie mit der Musik. Mhm. Und deswegen hängt es vom Astrologen ab, von seiner Gesinnung, ob er eine Agenda hat oder ob er irgendwelche Theorien hat oder irgendwas, in welche Richtung er da deuten möchte. Und natürlich ist an einem Epochenübergang das Bedürfnis, sich zu orientieren, größer als sonst. Das erleben wir ja gerade. Und natürlich boomen falsche Aspekte der Astrologie. Das kann man schon ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, und dieses Thema mit den Bewusstseinssprüngen, das hattest du vorhin gesagt, das ist so lustig. Wie oft hatten wir schon die großen Bewusstseinssprünge, weil alle dauernd sagen, jetzt machen die Menschen den galaktischen Sprung, das Bewusstsein wird höher, das Feld nähert sich dem Ursprung an und so weiter. Das wird natürlich immer prognostiziert, vor allen Dingen ist die Welt ja schon längst nicht mehr da, die ist nämlich 2012 mit dem Ende des Maya-Kalenders umgegangen. Genau.
Und es waren viele apokalyptische Reiter unterwegs in den Jahren, die einen immer wieder verführt haben, so in die falsche Richtung zu galoppieren. Also ich nicht so, ich habe das da erkannt und auch eben einfach diesem Zyklischen vertraut. Also dass eben diese Bewusstseinssprünge, wie bitteschön soll das gehen, so zack, jetzt geht mal alle schön ins Bett, Kinder, und morgen früh, ihr glaubt es kaum, zack, ja, das Gehirn ist umgebaut und wir sind total im Bewusstseinssprung. Das sind ja wirklich... Zeit, das braucht alles Zeit.
Das braucht viel Zeit.
Viel Zeit, und jeder und jede kann es bei sich selbst auch vorstellen. Und also sich vorstellen, auch diese Schritte nach vorne, dann gibt es wieder Rückschritte. Das sind diese Wandelzeiten. Und wenn man dann auf so eine Epoche zurückschaut und eine große Zeitspanne nimmt, dann sieht man, was an Bewusstsein stattgefunden hat. Aber so diese eine Zielgerade, zack, Ziel erreicht, zack, Bewusstseinssprung. Gratulation.
Das ist ja auch ein bisschen gefährlich, weil wenn ich jetzt sage, wahrlich, Volk, hör mir zu. Mm. Ich sage euch, jetzt kommt der große Bewusstseinssprung. Dann bin ich ja der Verkünder. Mm. Ich bin ja der Bote des Heilands.
Genau.
Und dadurch binde ich natürlich wieder Leute an mich, weil sie dadurch die Vorstellung haben, durch mich kommen sie in eine Ebene, in die man sonst nicht kommen kann. Natürlich, diese Sprachen werden immer wieder benutzt für solche persönlichen Suggestivmomente. Mhm. Das muss aber mit der Astrologie nicht sein.
Und das ist ja auch das Gefährliche, also diese Positionen auszunutzen, um dann eben so eine ganze Schäfchengarde um sich herum zu scharren. Ich denke, das gehört in die Bewusstseinsschritte und die neue Zeit auch nicht mehr unbedingt dazu. Also das ja... die Schäfchen kommen auch ohne den Hirte aus, aber umgekehrt eher nicht.
Die Astrologie ist ja auch viel größer als wir. Guck mal, wir arbeiten daran lange, und das Wahnsinnige ist, es kommen immer wieder neue Dinge. Und es ist wie ein Riesenspielfeld, an dem wir mitarbeiten dürfen. Und das ist größer als wir. Wir dienen diesem Spielfeld und nicht das dient uns.
So sehe ich das auch. Also das waren auch immer diese, wenn so diese Moden waren mit dem ganzen immer Bestellungen ans Universum und so, sage ich jetzt mal so, ich hatte da wirklich, mir haben sich da oft die Nackenhaare aufgestellt, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist ja, das macht das alles so klein, ja, wie so ein Bestellservice. So, hallo, ja, ich hätte gerne einen Parkplatz und zwar jetzt. Also, dass das mit Resonanzen zu tun hat, also wenn man es auf eine andere Ebene geht und dann sagt, das hat mit Resonanzen zu tun, wie begegne ich meinem mit Frequenzen, Resonanzen, also wenn man es wieder groß werden lässt, dann mag da was dran sein, aber die Art und Weise, wie es verstanden wurde, habe ich wirklich oft als wie so eine Astrologie-Lästerung erlebt, ja, oder also auch das Universum, weil das hatten wir ja schon öfters mit der Demut und auch, ich selber betrachte mich auch eher als Dolmetscherin und hoffe dann immer, dass ich das auch wirklich gut und umfassend dolmetsche, was da los ist.
Wir haben noch einen anderen Brief, der sich daran anschließt, das hatten wir vorher ausgesucht zusammen. Hallo, liebe Kathi, lieber Alexander, der Podcast gefällt mir sehr gut und gibt viele wertvolle Gedankenanregungen. Ich schätze euren weiten Horizont und eure Toleranz. Vor kurzem bin ich auf Human Design System gestoßen. Mich würde interessieren, wie schätzt ihr das ein? Was ist eure Meinung hierzu? Hier wird die Astrologie mit weiteren Einflüssen kombiniert, wie Chakrenlehre, Kabbala, I Ching und so weiter.
Ja, da hast du schon was Schönes zugesagt und ich auch, als wir uns vorhin drüber unterhalten haben.
Ich überlasse dir gerne den Vortrag.
Ich würde sagen, die Astrologie ist da so beigemengt wie ein Gewürz. Sie spielt nicht so eine große Rolle, sie ist noch mit dabei. Da werden verschiedene Betrachtungsweisen zusammengefügt. Das hat nochmal eine eigene Logik, die ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe, durchaus interessant finde, mich auch schon damit beschäftigt habe. Aber die Astrologie, finde ich, geht da in diesem Human Design System auf jeden Fall unter, oder man kann die so als Pfeffer- und Salzstreuer sehen.
Das finde ich natürlich schade, weil ich habe jetzt persönlich keine große Meinung zu dem Thema Human Design, aber in dem Moment, wo die Astrologie ist so eine riesen, fette, pralle, mega, fantastische, spannende Sprache und die ist allein so komplex, da brauche ich nichts anderes dazu. Wenn ich die Astrologie reduziere auf einen beigefügten Teil, ist es vielleicht so, wie wenn man Musik als Hintergrund nimmt oder als Fahrstuhlmusik, keine Ahnung, dazu. Das meine ich jetzt nicht bewertend bei dem Human Design, aber ich bin kein Freund von der Verdünnung. Wenn ich diese Sprache liebe, liebe ich sie vollständig und deswegen kann ich dazu nicht so furchtbar viel sagen.
Ich habe nur erlebt, dass es halt nicht so eine große Rolle spielt. Also da sind schon, die Planeten sind dann dominant oder da wird dann gesagt, welcher Planet wem entspricht oder die Chakren. Ne? Und ich finde es interessant, durchaus, also es ist auch überhaupt nichts Bewertendes, aber die Astrologie müsste nicht unbedingt dabei sein. Bei Human Design spielt da keine große Rolle. Ist mehr so eine Nebenschauspielerin.
Und das ist ein bisschen so, wie als in der Popmusik über MTV in den 70er, 80er Jahren plötzlich jeder Song ein Video brauchte. Mhm. Ich habe kein Problem damit. Das fand ich auch eine tolle Erweiterung. Aber in dem Moment, wo die Musik das Video braucht, um als Musik zu wirken, ist die Musik reduziert. Mhm. Ich bin natürlich auch als Musiker da ein bisschen Purist.
Mhm. Ja, stimmt auch. Es ist auch, also zum Beispiel Fernsehen auch, da war ja immer ganz, ganz doll die Verpackung. Also Verpackung im Sinne von, was trage ich an, ist ein visueller Reiz und ich weiß, mich hat das irgendwann auch so gestört. Dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich jeden Tag das gleiche Horoskop erzählen, Hauptsache ich habe einen neuen Rock an. Und das fand ich dann eigentlich sehr schade, weil ich dachte, ich wollte doch Astrologie vermitteln, ja, das hat sich inzwischen auch sehr verändert.
Ah, übrigens apropos, dazu würde ich gerne mal was sagen mit dem Astrologie-Lernen. An vielen Schulen, weil ich immer wieder gefragt werde, weil ich ja jetzt auch auf Englisch zumindest Schulung mache, wie das funktioniert. Und ich habe an vielen Schulen unterrichtet, wo so ein ganz straffes Curriculum ist. Mhm. Ein Wochenende Elemente, dann Planeten, dann Häuser, dann war man schon bei der Synastrie und zack, 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 durchgeschnullert die faktischen Themen. Mhm. Ich persönlich halte nicht so viel von so einer Art von linearem Lernen, weil das wie ein faktenbezogenes Lernen ist. Mhm. Ich finde es gut zu wiederholen, weil durch das Wiederholen wiederholen heißt nicht das Gleiche faktisch wiederholen, sondern wiederholen heißt, wenn du dir ein Horoskop fünfmal anguckst, siehst du nach dem fünften Mal viel, viel mehr drin.
Total, das ist
also
ja nie.
Also das ist ja eine Zyklenlehre, also genau. Lernt man es auch zyklisch. Mhm. Und daher finde ich es beim Astrologielernen wahnsinnig wichtig, dass man sich für die Grundlagen Zeit nimmt und die gerne öfters mehrfach kreisen lässt, weil dann das Fundament so ist, dass die Dinge, die später kommen, sich wie Äste oben drauf setzen, wenn der Stamm solide ist. So ist da.
Und Wiederholung, ich finde auch dieses Wort Wiederholung, also auch zum Beispiel beim Yoga oder so oder Rituale, wiederholen, wir holen uns etwas wieder.
Finde ich auch.
Ja, es ist irgendwie eine schöne Betrachtung, ach, ich hole mir das wieder, ach, ich hole mir jetzt nochmal so, aha, das war jetzt nochmal das Radix und das, ne, wenn man etwas lernt. Und eigentlich sind wir schon ganz dolle mit dieser Aussage in der jetzigen Zeitqualität, nämlich mit dem Merkur in Stier. Mhm. Ich finde, der Merkur in Stier hat auch diese Substanz, also da geht es ja um Substanz des Wissens auch. Mhm. Und durch eine Wiederholung setzt sich ja auch etwas und es sitzt dann auch. Also wir haben das dann wirklich auch als Schatz, ein gewisses Wissen oder so, auf das wir zugreifen können. Und das ist für mich Merkur in Stier, was wir momentan, den wir momentan haben und noch eine ganze Weile, weil er irgendwann ja auch rückläufig wird.
Ja, und er bewegt sich im Stier, also es ist der praktische Stier. Hm. Das ist die, das ist Wiederkäuen. Das machen die Kühe ja auch. Stier, Kuh, Wiederkäuen. Mhm. Aber auch dieses Thema mit, also was ich lerne und was ich umsetzen kann oder ob ich nur im Kopf lerne. Und Merkur im Stier ist auch das praktische Lernen, das Handwerk, was ja oft ist ein Thema, was ich sehr mag. Mhm. Ja, und du hast ja gesagt, der bewegt sich auf den Uranus zu und Uranus steht ja für die Wandlung, für die Mutation, für das scheinbar Unerwartete, was kommt.
Genau, auch für den, also das sind immer so diese, wenn Merkur auf Uranus trifft, ich finde immer diese Verbindung, das hat für mich immer diesen Blitz der Erkenntnis zum Beispiel, also trägt es in sich. Mhm. Und oder auch zum Beispiel, es gibt ja diesen wundervollen Ausspruch, Erfahrung heißt gar nichts, man kann seine Sache auch 30 Jahre schlecht machen. Also und da ist dieser Merkur in Stier, also auch das Wiederkäuen oder dass man bestimmtes Thema nochmal zu Ende und gründlich denkt, ist in der heutigen Zeit, hat das ja eine ganz tolle Qualität, aber der Uranus hat ja auch, birgt ja auch in sich, dass dann genau dieses Wiederkäuen zu einem ganz neuen Ergebnis führt, was eigentlich rein neurobiologisch nicht möglich ist. Weil wenn du immer auf die gleiche Art und Weise wieder über das Gleiche nachdenkst, kommt immer wieder das Gleiche raus. Ja. Und der Uranus gibt uns die Chance, oh, Wunder über Wunder, es ist doch mal was anderes bei rausgekommen. Also es ist ja ein Umdenken und eine Lösung von einer gewissen Anhaftung, von der wir eventuell sehr überzeugt waren oder die, die einfach unsere Basis war vom Denken.
Ja, aber der Aspekt ist doch schön. Die Anhaftung ist aber die Voraussetzung dafür, dass wir einen Quantensprung machen können. Mhm. Also ohne die Anhaftung, in der Wiederholung der Anhaftung plötzlich das Unerwartete entdecken. Mhm. Also indem ich es nochmal mache und der Meinung bin, ich weiß, wie es ist und plötzlich entdecke ich was. Irgendwo eine kleine Nuance und die führt mich woanders hin. Mhm. Aber der Merkur, der macht ja vorher eine Pause, bevor er zum Uranus. Der geht auf dem Weg dahin, das heißt, dieses Empfinden, da könnte eine unerwartete Wendung geschehen, die baut sich auf, aber sie vollstreckt sich noch nicht.
Genau.
Weil noch ein bisschen gerührt werden muss.
Und das passt auch wieder so sehr zu Stier und diesem Merkur in Stier und dann ja auch, wenn wir dann in der Stierzeit schon sind, das ist ja so potenziert, dass ein Merkur in Stier, der per se schon als Wiederkäuer gerne auf sein Wissen, was fundiert ist, zugreift. Und dann wird der Merkur auch noch im Stier rückläufig. Also das ist ja wirklich die absolute Denkpause. Mhm. Also auch eine Zeit, ich finde es toll, weil ich glaube, wir sind wirklich fast, die wenigsten von uns sind vom Nervensystem gerüstet, in dieser Schnelligkeit auf diesen Autobahnen da unterwegs zu sein, sondern es ist eine Fahrigkeit und eben sind schnelle Meinungen, schnelles Blablabla. Mhm. Und das ist echt eine Chance, nochmal auch über die Stierthemen des eigenen Lebens oder der globalen Themen nachzudenken.
Mir kommt aber gerade, wo du das erzählst, dass die Bewertung der Rückläufigkeit kommt ja noch aus der Erdepoche. Dass man sagt, oh Gott, Merkur ist rückläufig.
Und der ist, das ist toll.
Das ist super.
Ja.
Weil das ja genau bedeutet, aus dem linearen, Erdepoche hatte ja den linearen Entwicklungsbegriff, der immer noch überhängig ist, auszusteigen und zu sagen, nein, Pause ist wichtig, Abstand nehmen. Mhm. Ich muss zum Beispiel oft so ein Bild, wenn ich daran arbeite, zwischendurch einfach mal 3 Tage umdrehen, das nicht sehen. Das ist auch wie Merkur rückläufig.
Ja.
Ein anderer Planet rückläufig.
Genau. Also auch, und ich finde diese rückläufigen Merkurzeiten seit einigen Jahren schon, finde ich die ganz toll und fand, war da eigentlich auch immer eine Befürworterin dieser Rückläufigkeiten, weil ich finde, das brauchen wir mehr denn je, innezuhalten.
Ja.
So. Und das können ja die wenigsten von uns noch. Also mir fällt es auch nicht leicht, aber Das ist halt immer diese, das ist eigentlich wie ein Geschenk. Und dass das immer dann mit diesem Mythos, ach, rückläufig, oh Gott, jetzt klappt gar nichts mehr und so. Und ich darf noch nicht mal eine neue Waschmaschine kaufen und so. Also das sind ja auch diese Mythen.
Was hältst du denn davon, wenn man sich unter Merkur im Wassermann eine reparierte Waschmaschine kauft?
Merkur in Wassermann oder in
Stier? Entschuldigung, in Stier. Merkur rückläufig. Wenn man sich
in Stier.
Im Stier, wenn man sich da zum Beispiel etwas kauft, was auch rückläufig gemacht wurde, was nachüberarbeitet wurde, könnte ja sein, dass das funktioniert. Ja.
Oder dass zum Beispiel ich lerne, meine Waschmaschine geht kaputt, der Merkur ist rückläufig in Stier und ich schaffe es, sie selbst zu reparieren, wie mein Opa. Das wäre doch noch schöner. Ja,
gut. Also die Varianten sind viel.
Ja.
Was übrigens auch eine interessante Geschichte ist, mal zu versuchen, rückwärts zu lesen. Das ist ein super Training für die Birne.
Und rückwärts laufen.
Rückwärts laufen.
Das mache ich auch öfters.
Ja.
Also rückwärts laufen, rückwärts rennen.
Ja.
So, verschiedene Gangarten ist irgendwie auch toll für den Kopf.
Ja, stimmt. Ja. Sehr schön. Dann wollen wir uns den Widder-Neumonden zuwenden. Das ist ja jetzt so eine Dreifachgeschichte. Der Widder-Neumond, der war am 22. Habe ich das
genau,
richtig?
Genau, 22. März. Dann, am 21. ist die Sonne in Widder.
Genau.
Und dann kam sofort der Neumond. Also der Widder kann es ja, ne, allgemein, das wissen wir, der kann es ja einfach nicht abwarten.
Ja.
Das ist eine ungeduldige Energie. Und dann war der Neumond in Widder in der Woche, wo dann der Pluto auch in Wassermann ging. Also das war ja der große Gongschlag sozusagen. Wahnsinn.
Und jetzt haben wir nochmal einen Widder-Neumond im Quadrat zu diesem Pluto. Mhm. Zwischendurch hatten wir diesen Vollmond, über den wir auch schon gesprochen haben, der auf dem Chiron war. Da hast du auch schon einiges zu erzählen.
Ja.
Also kann man sagen, es ist auf der einen Seite eine Reise, dass es zweimal Neumond braucht. Mhm. Also über die Verletzung zwischendurch beim Vollmond. Also man macht was Neues. Plötzlich merkt man, da war ich vielleicht zu schnell.
Mhm.
Und dann merke ich, wo ich hinke. Und dann kriegt es nochmal eine Chance für einen Neuanfang. Das Krasse ist ja in der Astrologie, dass wir deuten ja das, was ist.
Mhm.
Wir erfinden ja nicht das, was zu deuten ist, sondern wir deuten was ist. Das heißt, wenn wir sagen, in einem Monat gibt es zwei Neumonde, dann soll das so sein. Und dann fragen wir uns, was will das bedeuten können?
Mhm. Ne? Ja, also ich finde schon, dass diese Ereignisse wie zwei Neumonde, also wenn ich das dann entdecke, ne, dann denke ich, ach was, das ist ein zweiter Neumond. Und dann ist noch die totale Sonnenfinsternis und so. Und das hat ja schon, das hat sowas Deutungsschwangeres, finde ich. Ne? Das transportiert eine Ladung. Und,
amtliche Ladung.
Amtliche Ladung und ein Neumond dann in Widder eben auch, dass der zweimal stattfindet. Was außergewöhnlich ist, Anfangsgrade, Endgrade. Und dass das Widder-Thema sich ja sehr um Durchsetzung, um Kampf, um Autonomie, finde ich, ganz stark.
Mhm.
Und um Impuls und um Kraft, um pure Energie erstmal sich dreht.
Mhm.
Ja, und dass das so verstärkt ist. Also nochmal, als würde nochmal nachgelegt.
Mhm.
Eigentlich hat man Tanzfläche schon verlassen, will eigentlich nach Hause, der Morgen ist schon da. Und auf einmal legen die nochmal voll los und man muss wieder zurück auf den Dancefloor.
Das ist ein super Bild für den zweiten Widder-Neumond. Da ist ja auch noch ein Aspekt drin, den ich interessant finde, dass man dadurch sich nochmal bewusst werden kann, dass man immer denkt, ein Zeichen ist ein Zeichen.
Mhm.
Aber ein Zeichen hat 30 Tage, also 30 Grad.
Mhm.
Also auch jedes Zeichen hat 30 Phasen.
Genau.
Und dann kann man sagen, vorher haben die Neumonde in dieser Anfangsphase stattgefunden. Und durch diesen Sprung werden auch die nächsten Neumonde immer gegen Ende des Zeichens beginnen.
Mhm.
Also nachdem die Sonne durch das Zeichen schon durchgelaufen ist die Energie schon da gewesen, aber der Impuls, der aus dieser Energie an einem als etwas Neues entstehen soll, der kommt erst am Ende des Zeichens. Das ist ja auch eine skurrile Geschichte.
Ja, skurril, auch so ein bisschen wie handlungsverzögert fast. Oder wir brauchen erst die ganze Erfahrung, die dieses Zeichen beinhaltet. Ja, also es ist ja auch immer eine Heldenreise von Neuem. Mhm. Wenn wir so einen Jahreslauf haben und wenn es mit Widder beginnt, beginnt es ja auch mit dieser Heldenreise neu. Also wir erfinden uns ja auch auf dieser Heldenreise auf gewisse Art und Weise neu und haben ja den Vollmond jetzt erlebt, bei dem es ja ganz stark um die Schwäche ging. Also so habe ich das empfunden und mich auch sehr damit beschäftigt, mit Schwäche und diesen Umgang mit Schwäche oder auch wie geprägt ist ich selber bin, also was sind meine Konditionierungen, mit Schwäche umzugehen überhaupt, also wie und ist es überhaupt noch kompatibel mit dem, was ich mir eigentlich für die Zukunft wünschen würde oder in diesem neuen Zeitalter, in der neuen Epoche, immer noch so damit umzugehen.
Also insofern könnte man sagen, dass diese Erinnerung an die Schwäche wie eine Notwendigkeit ist, damit man diesen zweifachen Neumond begehen kann. Also dass der erste Impuls bringt uns erstmal am Anfang des Zeichens, oh, es geht alles, ich kann alles, ich will das jetzt machen, das gelingt mir. Und plötzlich, zack, kommt der Hinkefuß und dann merke ich, oh, da ist was schwierig. Und dann kann ich gucken, nochmal, ich kann nochmal anfangen. Und dann geht ja direkt, was hast du gesagt, 6 Stunden später oder 6 Minuten?
Noch nicht mal, ein paar Minuten ist es, ich glaube 6:12 Uhr ist der Neumond exakt und dann um 6:29 Uhr, also direkt danach, wandert die Sonne weiter ins Zeichen Stier und der Mond auch. Wahnsinn. Und dann, weil die sich ja auf den Endgraden wieder treffen, dann gehen beide zack rüber, es ist so die Entlassung, ne? Entlassung aus dem Widderhaus und dann treffen sie auf Pluto. Also das ist ja auch ein Empfangskomitee, was jetzt nicht unbedingt dem Stier so gefällt. Also da ist ja kein reichlich gedeckter Tisch, sondern da wird ja Stier gerade gleich vor territoriale Themen gestellt.
Es ist ein mafiöser Tisch. Der kann schon fett gedeckt sein, aber die Frage ist, was bist du bereit dafür zu bezahlen? Das ist ja eher so der Punkt. Ich meine, man könnte sagen, toll ist, wenn es direkt nach dem Widder-Neumond in Stier geht, geht es nicht nur darum, was will ich, sondern was ist auch konkret umsetzbar. Wäre ja so das Stier-Ding. Aber Pluto sagt sofort, das sind die Bedingungen, die da dran hängen. Und die gilt es zu investieren, zu bezahlen, wie auch immer.
Ja, was ist da, ne? Und auch, also ich finde, dass Sonne und Mond im Quadratur zu Pluto-Wassermann, dass das auf jeden Fall erstmal auch für Stier in seiner puren Energie was Bedrohliches in sich hat. Und auch dieses Kettenrasseln, Grenzen stecken, was du ja hier, wo du ja vieles, vieles jetzt auch nochmal vorbereitet hast, auch auf der globalen Ebene, das finde ich, hat genau dieses Rasseln, ja, von wieder Grenzsetzen und in den Kampf gehen oder etwas schützen, etwas bewahren, das will ja Stier in erster Linie.
Das ist ja, steht ja für das Revier, das Territorium, das Schützenswerte. Die Venus, die geraubt wird, Raub der Venus, das große Motiv aus der Renaissance und Barock, gibt es ja eben auch noch tolle Gemälde. Ja, ich hatte mir angeschaut, das Horoskop der NATO, die sind ja eine Widder-Veranstaltung.
Sehr spannend.
Oder? Und Widder, dann haben die ganz viel im Widder. Also alle elementaren Grundenergien. Und Widder ist sowohl Angriff als auch Verteidigung. Und das ist natürlich auch fast eine philosophische Frage. Wo ist der Angriff, dient der Angriff der Verteidigung? Wo ist die Verteidigung schon eine Art Angriff? Also es ist so eine Übergangsgeschichte. Und die NATO hat ihre Konstellation im 8. Haus, in dem es de facto um die Bündnisse, um die Symbiosen geht. Das ist das Skorpion-Thema. Das heißt also, die NATO, das passt schon zu so einer Veranstaltung, finde ich. Also da geht es ja nur um, welche Pakte hat man miteinander im Sinne von Verteidigung oder Angriff.
Und ich finde auch Pakt, dieser Pakt, also dieses Wort allein schon, das drückt es so stark aus. Ja? Es ist schon etwas, da geht es um eine wichtige Angelegenheit. Bündnis ist noch so ein bisschen in der Flatterlinie, aber Pakt, das hat schon so, okay, hier, bitte, wo ist das Branding?
Ja, der Pakt mit dem Teufel.
Na genau. Klar.
Also da geht es um alles oder nichts, na klar. Und die haben jetzt, was ich eben so spannend fand, warum ich das mir überlegt habe für eine Podcast-Folge. Der aktuelle Jupiter, der symbolisiert ja eine Ausweitung, eine Weiterentwicklung, einen weiteren Weg, also der neue Horizont. Man kann auch sagen Wachstum, aber es ist im Grunde genommen das gleiche.
Die Ausdehnung, Prinzip, Ausdehnung und die Verstärkung auch dessen, was da ist. Das ist ja oft auch durch Jupiter der Fall.
Ja.
So. Aber auch eine Art von, also Jupiter hält ja immer so das Versprechen auch von Freiheit eigentlich. Also für oder gegen etwas oder die Freiheit.
Genau, für ein Jupiter. Neues Versprechen, dass es auf jeden Fall besser wird.
Ja, ja, ja.
Und dann muss man halt überlegen, dass der Jupiter, der braucht 12 Jahre. Das heißt also, diese Konstellation hat jeder Mensch selber auch nur alle 12 Jahre. Also hat auch die NATO den Jupiter an der Stelle nur alle 12 Jahre. Und dann habe ich mich gefragt, da steht also was an bei der. Was wäre denn passiert, wenn diese gesamte globale Situation nicht gewesen wäre? Weil die Konstellation ist da, auch ohne die globale Konstellation. Und das ist ja oft so das Spannende im Sinne, wenn man sich mit der Astrologie beschäftigt, was du ja auch kennst. Wo ist die Henne und wo ist das Ei? Jemand kommt mit einem Horoskop auf die Welt, mit einer Konstellation, die schon zum Zeitpunkt der Geburt zu sehen ist, bevor das, was die Konstellation symbolisiert, ausgelöst wurde.
Genau.
Und da stellt sich eine ganz große Frage, welche Beziehung habe ich denn dann zu den Konstellationen, die in meinem Horoskop stehen? Und so habe ich mir das eben mit der NATO angeschaut und dann natürlich geguckt, was ist bei Finnland los? Da haben wir leider keine Uhrzeit, aber wir haben ein Datum. Und die haben die Venus und den Uranus im Zeichen Wassermann. Also Uranus in seinem eigenen Zeichen Wassermann. Und das würde.
Das steht stark.
Das steht stark, oder?
Ja, sehr stark. Ja, absolut Freiheit, freiheitsliebend und auch andersartig. Ne? Das, also Wassermann hat ja immer noch diese Thematik vom Freak für mich auch. Also ich meine Freak jetzt nicht negativ besetzt, aber es sind so die, die erstmal aus einer gewissen Norm fallen. Und bei Finnland, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war auch noch nie in Finnland, aber meine Tochter war da öfter. Also das war die Sprache und auch alles, was so berichtet wird, es war immer ein Land für mich, was ich nirgendwo so richtig zuordnen kann.
Das würde dem ja entsprechen, die hätten da auch eine Schützesonne. Also eine starke Eigenwilligkeit.
Ja, ja.
Und jetzt ist die Venus im Wassermann, das haben die Venus im Wassermann normalerweise nicht so exorbitant bindungsfreudig. Aber wenn sie sich binden muss, dann würde sie sich ja binden, um die Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Und das ist das Interessante. Der Pluto läuft also gerade im Horoskop von dem Finnland über die Venus. Und Pluto-Venus heißt, jetzt mach Butter bei den Fische. Jetzt lässt du dich entweder ein oder nicht. Und diese Verbindung finde ich interessant. Und dann haben wir natürlich weitergeschaut, dass der Pluto für die Russische Föderation auf dem Saturn sitzt, für Ukraine auch. Und das sind Saturn ist die Grenze. Gibt es also eine Grenzthematik. Und bei der Volksrepublik China sitzt es auf dem Aszendenten. Und da findet nächstes Jahr am 14. Februar eine Mars-Pluto-Konjunktion drauf statt. Das finde ich bedingt charmant von der Perspektive her, aber das ist bedingt noch nicht charmant. Unser das ist Thema.
Sehr milde ausgedrückt, aber wir wollen ja im Jetzt bleiben. Ne? Aber es ist milde ausgedrückt. Also Mars-Pluto nochmal in der Thematik, das hatten wir auch bei einem Podcast, das hat, glaube ich, eine große Welle geschlagen. Mars-Pluto und jetzt mit dem Pluto-Venus, vielleicht haben das ja auch ein paar unserer Hörerinnen und Hörer den Pluto auf der Venus oder so, da liest man dann ja auch immer viele scheußliche Dinge, also das ist so ganz, ne, gerade mit diesem toxischen und so. Aber letztlich ist es halt, ist ein unglaublicher Bindestoff, Pluto.
Klar.
Aber auch mit einem starken, also mit einem sehr leidenschaftlichen Aspekt, aber auch mit einem sehr starken, durch Druck erzeugten Muss, sozusagen.
Aber es gibt ja ein zwiefaches Muss. Es gibt das Es-Muss, wenn du getrieben bist. Also wenn du kreativ tätig bist, dann kannst du getrieben sein und dann muss es geschehen. dann dient ja dieses Muss, dann ist es aber kein wirkliches Muss mehr, aber es dient ja der Freisetzung von etwas. Ich sehe den Pluto auch immer ganz extrem hinsichtlich der Freisetzung von Lebendigkeit. Aber wenn ich kein Vertrauen habe, dann muss ich kontrollieren. Dann muss ich, also dann ist es die Zwanghaftigkeit, die da auch natürlich mit drin steckt. Und das ist natürlich ein weitreichender Aspekt, aber den können wir nicht im Kontext einer Folge.
Nee, aber das sind, also gerade diese Aspekte auf persönlichen Planeten mit dem Pluto, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Oder auch jetzt eben gerade mit Pluto Zeichen Wassermann, also dass da sehr uranische Felder jetzt mit dem Pluto eben bespielt werden sozusagen. Und gerade bei Finnland, genau, also jetzt auf der Venus, also das Bündnis ist geschlossen.
Das Bündnis ist geschlossen am Geburtstag der NATO. Das ist natürlich mit einer gewissen Symbolkraft hat das stattgefunden. Und ich persönlich sehe ja Pluto im Wassermann, das ist eine Pluto-Uranus-Konstellation. Das ist für mich die Evolutions- oder Revolutionskonstellation. Also das bedeutet natürlich, dass im Sinne auch dieser Fortentwicklung der Luftepoche bestimmte radikale Veränderungen einfach notwendig sind und nicht auszuschließen. Ich würde dich noch fragen, jetzt ist ja bei diesem zweiten Neumond auch eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis.
Genau.
Also, da schwebt ja immer ganz viel.
Genau.
Finsteres.
Ganz viel Finsteres. Also dazu, ich finde auch in der, also dass natürlich viele Menschen sich lange Zeit nicht erklären konnten, was da eigentlich passiert. Ne? Wer sich vor wem schiebt und warum auf einmal alles duster und total dunkel wird. Und jetzt wissen wir das ja aus astronomischer Sicht, aber so eine Finsternis hat natürlich auch, der Mond hat ja da eine ganz dominante Rolle, ja, weil er sich ja zwischen Sonne und Erde schiebt. Und einfach Mond repräsentiert ja auch das Unbewusste. Und ich finde, es hat in Widder nochmal und nochmal und nochmal, und wir haben weitläufig auch eine Mars-Chiron-Quadratur. Also es ist diese Wunde der Aggressivität, des Kampfes, der Durchsetzung, sowohl im eigenen persönlichen Leben als auch im globalen gesellschaftlichen Leben. Also inwieweit, weil wir können ja immer mit dem Zeigefinger da irgendwo rumdeuten, solange wir auch in uns das nicht friedlich hinkriegen und auch im eigenen Feld, bleibt es ja so ein XY ungelöst. Und ich finde, dass die Finsternis uns nochmal sehr auf diesen Punkt hindeutet, wirklich im Unbewussten nochmal auch so alte Patterns, sage ich mal, so alte Spurrillen von Gehabe, von Dominanzgehabe, von Bestimmen wollen, von Durchsetzen um jeden Preis oder so, dass es uns damit auch konfrontiert.
Aber auch Verlustangst würde ich als ein ganz zentrales Thema wegen Pluto-Mond. Der Mond ist ja vom Pluto aufgeladen. Verlustangst und Kontrollmechanismen auf Basis von Verlustangst, und das kann ja emotional, privat genauso wie kollektiv sein. Verlustangst ist ein massives...
Ist eine schreckliche Thematik, Verlustangst.
Aber es ist ein, ja, es ist nicht so, wie würde ich sagen, nicht so charmant.
Ja, genau, charmant ausgedrückt, nicht so charmant. Genau.
Aber es ist ein ganz zentrales Thema, weil es ja auch entsteht, aus meiner Betrachtung, aus den dritten Quadranten, wenn Sonne und Mond da sind, also die Thematik der Definition des Selbst durch die Bindung und dadurch eine gewisse Mangel an Eigendrehung. Und die Momente, wo jeder das für sich selber hat, die können in dem Moment durch diesen Neumond nochmal stimuliert werden. Und wenn man aber weiß, das ist ja vielleicht auch der Vorteil von der Astrologie, diese Finsternis zeigt mir auch die Finsternisse meiner eigenen Ängste, meine eigenen Verlustängste, und dann die Frage, wie viel Raum gebe ich diesen Ängsten? Lasse ich diese Ängste mein Bewusstsein überschatten? Das wäre ja auch Finsternis zu bedeuten. Der Mond verdunkelt die Sonne symbolisiert das Tagesbewusstsein, der Mond die Nacht. Erlaube ich es, dass die unbewussten Verlustängste mein Tagesbewusstsein verdunkeln oder eben nicht?
Und kannst du, also das ist sehr, sehr spannend, und die Frage ist eben auch, klar, wenn ich in dem Moment bewusst bin und mich dann hinstelle und mich das wirklich frage oder schon in so einen reißenden Strom sozusagen von Angst reingerissen werde, und das geht ja in der jetzigen Zeit schneller, habe ich so beobachtet, also weil viele, viele Nervensysteme haben gelitten in den letzten Jahren. Und die sozusagen das, die Aktivierung auf Fluchterstarrung, Ängste, Abwehr und so, die ist einfach schneller da bei vielen Menschen. Also da liefen die Nerven liegen eher blank, ne? Und es geht ja darum, auch mit dem Pluto in Wassermann immer wieder zu üben, sich zu fokussieren. Also so könnten wir ja zum Beispiel sagen, okay, hier, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt fein acht. Da gibt es dann Neumond nächste Woche. Und der wird euch mit Verlustängsten eventuell konfrontieren. Also falls ihr da schon jetzt so ein Klingeln und eine Resonanz fühlt, könnte man sich ja damit vielleicht beschäftigen und auch sagen, okay, Verlust, also erstmal, ne, wenn man eine Stufe anders, dann sagt, okay, es gibt ja einmal eine, auch zu sagen, es gibt nichts, was ich haben kann eigentlich, weil es gehört mir nichts. Also wenn man jetzt so ganz ur-indianermäßig erstmal daran geht, oder auch zu sagen, es ist eine reale Angst, was viele Flüchtlinge zum Beispiel erlebt haben, viele, viele Menschen auf diesem Globus erleben, oder ist es eine neurotische Angst?
Genau, und die wäre aber angeknipst worden zu dem Vollmond, in Diskrepanz zu den positiven Erwartungen aus dem ersten Neumond. Dann hätten wir die Geschichte da drin. Also dass der Vollmond das Imperfekte reingebracht hat, was beim zweiten Neumond dann nochmal in die Sichtbarkeit kommen kann, damit man dem eben nicht so viel falschen Respekt zollt. Es bleibt wie immer aufregend in so einem Epochenwandel.
Und es ist auch, also auch das, ich finde, dass dieses territoriale und auch was Werte angeht, auch mit dem Pluto, mit diesem Sonne-Mond-Pluto-Quadratur im nächsten Neumond auch eine wichtige Rolle nochmal spielt. Also dass man auch selber schaut, also die Werte, auch diese, dieser Epochenwandel bringt es ja mit sich, dass wir wieder Wertewandel erfahren, dass wir über viele Dinge nachdenken, neu nachdenken müssen vielleicht sogar, bis dann Merkur endgültig, ich glaube erst im Juni wird er auf Uranus treffen, vorher ist noch rückläufig, aber uns ausgiebig dafür Zeit nehmen und auch kommunizieren darüber, ne? Ganz wichtiger Aspekt dabei.
Liebe Kirsten, ich danke dir für unseren Austausch.
Ja, ich danke dir auch.
Und wünsche dir erstmal eine tolle physische Reise und eine tolle Zeit. Genau. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
Genau.
Und ihr werdet auch zwischendurch hören. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.